Das Andauer Dreieck ist da mit der dritten Folge und mit der Weihnachtsfolge nach der Hinrunde und nach der Herbstmeisterschaft. Benner, ich muss sagen, ich bin ein bisschen enttäuscht von uns. Ich hätte jetzt gedacht, irgendeiner von uns kommt auf die Idee und setzt sich eine Weihnachtsmütze auf. Keiner. Was ist denn? Seid ihr alle Grinches? Ah, guck mal da. Vom Weihnachtssingen. Okay.
Also ich bin auch vorbereitet. Also ich
habe vorbereitet.
Ich bin seit heute im Urlaub, ja, Weihnachtsurlaub und bin ja schon Weihnachtsfan und habe Weihnachtsbaum im Hintergrund schon stehen, habe mir ein weihnachtliches Getränk besorgt und habe gebrannte Mandeln, habe ich mir auch noch dabei bestellt. Nach Ultima Raka Rezept, Geheimrezept. Das ist selbstgemachte gebrannte Mandeln und die Geheimzutat ist, glaube ich, einfach, dass man kurz vorher noch ein bisschen Rum reinkippt, dass die ein bisschen Aroma kriegen. Also Alkohol verkocht natürlich, aber genau, das Ultima Raka Mandelrezept habe ich angewendet.
Ich habe euch auch was mitgebracht. Ein schönes Geschenk habe ich euch mitgebracht und ich schenke euch jetzt die Herbstmeisterschaft. Ist das nicht schön? Extra noch ein rotes Schleifchen drum gemacht gestern Abend so gegen 21 Uhr. Da war ich dann fertig mit Einpacken und jetzt lege ich sie euch hin und ich hoffe, ihr seid darüber genauso froh, wie ich es bin.
Ja, also das müssen ja zwei Tage warten. Wenn wir am Freitag schon vorgelegt haben mit dem Punkt gegen Regensburg, war natürlich ein langes Warten angesagt. Gestern das letzte Spiel am letzten Spieltag und ich bin vom Weihnachtssingen nach Hause gekommen. Ich habe zwischendurch gar nicht geschaut. Da lief das Spiel noch gar nicht, nach Hause gefahren und dann natürlich irgendwie merkte ich bekomme einen Haufen WhatsApp. Aber irgendwie dachte ich, das geht bestimmt nicht ums Weihnachtssingen. Da ist doch irgendein Ergebnis positiv verlaufen. Natürlich schnell reingeklickert in die Tabelle und ja. Schöner Jubel gegen das Wohnzimmer.
Ja. Also ich habe das wirklich, nach dem 2-2 vom Freitag, wo man ja nicht ganz so happy irgendwie nach Hause gegangen ist, aber das war jetzt wirklich gestern so ein Moment, also wo man dann auf die Tabelle guckt und sieht, okay, Duisburg mit dem 0-0 bleiben hinter uns, wir sind Herbstmeister. Wirklich jetzt, da lässt man die ganze Hinrunde nochmal Revue passieren und sagt, es ist schon eine geile Nummer. Also 11 Siege, ja, also hat keiner vorzuweisen in der Liga. Und wie gesagt, es ist ja eine Sache, die hat man jetzt nicht allzu oft. Ne? Also letzte Herbstmeisterschaft ist schon eine Weile her und Herbstmeisterschaft im Profifußball gab es noch nie. Und dementsprechend kann man das schon mal feiern. Ja,
hast du mal nachgeguckt, ja. Also
ja. Ja. Wir waren zweimal nah dran, also einmal in der Vorsaison natürlich.
Ja.
Waren wir auch ganz gut dabei, da waren wir auch so fast Herbstmeister. Und dann kann ich mich dran erinnern, 2003, noch unter Ede Geier, haben wir am letzten Spieltag vor der Winterpause, hatten wir auch ein Montagsspiel, übrigens in Regensburg. Ja, genau. Und haben wir 0-0 gespielt und hätten wir das gewonnen, wären wir Herbstmeister gewesen. Ulf kann sich vielleicht noch dran erinnern, das haben wir nämlich verfolgt, auf dem Zeltplatz in Südafrika am Krügerpark.
Aber es ist schön, wenn man sowas noch weiß. Ich habe vorhin schon drüber nachgedacht, auch Herbstmeisterschaft. Und ich denke, also 97, da müssten wir auch Herbstmeister gewesen sein. Das war ja diese unglaubliche Serie mit 54 Spielen in Folge, ohne Niederlage. Vor dem Relegationsspiel gegen Hannover dann, das war ja dann das erste Mal, dass wir aufgestiegen sind in die zweite Liga. Und da, durch diese unglaubliche Serie, habe ich schon gedacht, da müssen wir doch Herbstmeister gewesen sein. Ich glaube, es war auch so, ne? Ja.
Zählte ja als Regionalliga. Richtig. Es gab ja diese dritte Profiliga, gab es damals noch nicht, es war die Regionalliga.
Ja.
Und dann kam ein Spiel gegen Hannover.
Genau, also es ist schon was Besonderes, was Schönes. Ich habe gesehen, ich glaube, Energie hat sofort ein T-Shirt gemacht heute, also als Fanartikel. Also scheint ja auch mit dem Club was zu machen. Ne? Also scheint ja auch dann so zu sein, dass das alle auch als Stolz ansehen und nicht so, naja, kannst dir nichts davon kaufen, was ja auch wieder wahr ist, aber es ist ja trotzdem was Schönes.
Ich möchte auf das T-Shirt selbst jetzt nicht näher eingehen, aber weiß. Klar, also es ist zumindest irgendwie spürbar, dass im Verein das auch mit Stolz genommen wird und da jetzt jemand gesagt hat, okay, dann lass uns das doch nochmal irgendwie auf den Markt bringen.
Ja, warum doch nicht? Ich meine, es werden ja jetzt nicht unendliche Stückzahlen sein, einfach so ein kleines Sammlerstück.
Meins ist es nicht, ehrlich gesagt.
Ja, okay, gut. Aber wir haben damals auch ein T-Shirt gemacht, als wir gegen Bayern München gewonnen haben.
Das ist ja legendär. Ich meine, sag ich mal, so ein Herbstmeister-T-Shirt ist Also ein T-Shirt im Winter eh schon schwierig, ja. Und weiß ich nicht, das Bayern-Shirt, das Lederhosen-Auszieher-Shirt, das sieht man immer noch gerne an. Weiß ich nicht, ob so ein Herbstmeister-T-Shirt, wie lange das einen Bestand hat. Aber wie gesagt, wer es sich kaufen will, genau. Wer vielleicht der ein oder andere fährt in Urlaub in die Sonne, jetzt. Da kann man es tragen.
Ja. 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 Ich habe mich besonders gefreut, muss ich ganz ehrlich sagen, weil ich so im Nachhinein, ich habe so den Freitagabend so als sehr, sehr bedrückend empfunden. Ja, ich habe nach dem Spiel, machen wir auch Interviews dann in der Mixzone, und du hast keinen einzigen Energiespieler da drin gehabt, der in irgendeiner Weise zu trösten war. Ja, also das war keiner dabei, der da rauskam und gesagt hat, na ja, okay, heute nicht so, aber war ja eine gute Hinrunde. Das hat keiner gesagt. Die waren alle so geknickt, dass du das Gefühl hattest, erstens, sie haben verloren und zweitens, es kann sie nichts irgendwie von dem Gedanken wegbringen, dass das hier Murks war, mit diesem 2-2 gegen Regensburg. Und das hat mich im Nachhinein gefreut, dass es jetzt doch nochmal so ein Pflaster drauf gegeben hat, auf vielleicht die kleine Wunde vom Freitag. Weil ich muss auch sagen, in den Interviews am Freitag, es war auch keiner dabei, der das irgendwie schön geredet hat. Also erstens das Spiel nicht und zweitens das Gefühl nicht. Ja, die haben alle gesagt, ja, es ist Murks. Wir wollten gerne gewinnen. Du willst da raus aus der Hinrunde. Du willst mit dem Sieg raus hier vor den eigenen Fans. Das ist uns nicht gelungen und das ist schade, weil die zweite Halbzeit war nicht gut. Und dann habe ich auch mehrfach nachgefragt, ja, aber fühlt sich's nicht in anderthalb Stunden vielleicht ein bisschen besser an? Und nee, war nicht dabei. Erik Engelhardt hat noch gesagt, wird schon, müssen wir akzeptieren jetzt so. Aber dann fand ich auch interessant, und das war, fand ich gut. Dann hat zum Beispiel Moritz Hannemann gesagt, weckt überhaupt keinen Ehrgeiz jetzt, dass wir da nicht mit Sieg raus sind, weil ehrgeizig sind wir sowieso. Na, also das ist nichts, was wir jetzt gebraucht hätten, dieses 2-2. Und da dachte ich so, okay, wenn du die Einstellung hast und nicht jetzt grundsätzlich zufrieden bist und sagst, na ja, guck mal, ist ja nicht schlecht, 2-2, dann sage ich, okay. Dann sollen sie auch Herbstmeister sein, weil dann können sie damit umgehen.
Ich bin am Freitag, bin ich ehrlich, auch mächtig geknickt aus dem Stadion raus. Für mich war es wie eine gefühlte Niederlage. Weil du hast die in der ersten Halbzeit, hast du den Jahren Zweitliga-Absteiger eigentlich im Griff gehabt. Haben wir alle gesehen und man stand auch relativ entspannt im Block. Man hatte nie das Gefühl, dass du das Spiel verlierst oder aus der Hand irgendwo gibst. Dann geht das ja weiter bis zur, sage ich mal, ungefähr 60. Minute so gefühlt. Und da war irgendein Knackpunkt drin, wo das Spiel so ein bisschen kippte, wo Regensburg auch das Tempo angezogen hat. Und wir haben uns durch das Gegentor, Traumtor, muss man leider zugeben, aber dann irgendwie völlig aus dem Konzept gebracht, sind nervös geworden, weiß auch jetzt gar nicht warum, weil wir haben ja dieses Selbstverständnis der ganzen Hinrunde. Deswegen stehen wir da auch ganz oben. Da sind wir völlig ein bisschen von der Rolle gekommen. Das ging die ganze Zeit bis die letzten, sagen wir mal so, 8-10 Minuten. Dort haben wir uns wieder gefangen und eigentlich wieder Regensburg hinten reingedrückt. Und wir hatten ja auch unsere Chancen zum, ja, energietypischen Nachspielzeittreffer zum 3-2. Das hätte Hannemann, jetzt, glaube ich, machen können. Einmal im Strafraum aus 5-6 Metern. Und Timmy Thiele hatte ja das Ding auf dem Latsch drauf. Ja, das wäre auch zu viel des Guten gewesen. Aber das waren sehr, sehr... völlig zwei verschiedene Halbzeiten. Und wie gesagt, ich bin auch nach Hause. Ich brauchte dann ehrlich, die Leute, die mich kennen, die gehen mir auch aus dem Weg. Ich brauche dann so meine 2 Stunden. Da darf mir auch keiner ansprechen. Aber dann irgendwo, wenn man wieder so langsam wieder zurückkommt auf diese Welt mit den Emotionen, dann sagst du dir trotzdem, Mensch, ob wir jetzt Erster, Zweiter in die Winterpause gehen. Wir haben eine geniale Saison-Hinrunde gespielt. Wir haben 36 Punkte nach dem Umbruch. Haben wir letzte Woche schon besprochen. Da hat doch keiner für Möglichkeiten. Davon habe ich mich dann auch wieder schnell erholt. Und gestern der Jubel natürlich nach dem Duisburg-Ergebnis, ja.
Also ich glaube, wie du schon sagst, Ronny, so, sag ich mal, so kurz nach dem Spiel oder so waren, glaube ich, alle irgendwie nicht zufrieden gewesen. Ulf sagt, man hat das so entspannt wahrgenommen von der Tribüne. Ich fand, wir haben das in der zweiten Halbzeit etwas zu entspannt wahrgenommen auf dem Platz. Ja, also man war sich wahrscheinlich irgendwie sicher, dass man irgendwie das alles irgendwie im Griff hat und so. Na, war da nicht der Fall. Wir hatten letztens das Thema 2-0 ist ein, wie sagen wir immer, ein
gefährliches Ergebnis.
Gefährliches Ergebnis.
Das ist Ronny, so. Der vorhin
Fußball. Genau, das haben wir gemerkt. Und ich meine, das war wirklich so, was Pele ja auch gesagt hat. Wir haben das ein bisschen schleifen lassen und sehr spannend war, dass wir nach dem 2-2 nochmal Motivation hatten, nochmal sozusagen Zugriff hatten und da nochmal versucht haben, 3-2 zu machen. Und da hat es eigentlich gefehlt, dass wir so wie wir in die Pause gehen, dass wir so auch aus der Pause wieder rauskommen und Druck machen. Und natürlich irgendwie, ich sag mal, es ist wieder so ein Spiel, wo du sagst, es ist mit 3-0 gekillt, wie man heutzutage sagt. Ist uns nicht gelungen. Aber ich finde jetzt trotzdem schön, dass wir einfach, sag mal, weil ich denke, die Spieler gehen nicht irgendwie jetzt negativ in die Winterpause, weil eben 48 Stunden später dann doch dieser Punkt kommt, dass man sagt, man ist Herbstmeister. Und ich habe es an mir selber gemerkt, es hat wirklich gestern, ich habe gestern beim Kicker geguckt, Abpfiff 0-0, und das hat Glückshormone ausgeschüttet. Und ich glaube und hoffe, dass das den Spielern und im Verein jedem genauso geht und die jetzt richtig happy in die Weihnachtszeit gehen.
Ja, ich denke, das ist auch wirklich, das meine ich, das mit diesem Pflaster, nicht, dass so die Wunde, dass da was drauf kommt. Und wie gesagt, wenn sie so damit umgehen und nicht selbstzufrieden sind und sagen, ja, was wollt ihr denn? Und man kann doch mal unentschieden, ne, sondern wirklich dieses Enttäuschungsgefühl haben, was wir wirklich hatten, dann ist das, glaube ich, auch okay. Dann kannst du auch mit der Herbstmeisterschaft, mit einem Unentschieden oder nicht zufrieden bist, kannst du auch Herbstmeister werden. Ich muss ja sagen, wir reden gerade über dieses 2-0, dieses gefährliche Ergebnis. Ich muss ja sagen, ich habe zur Halbzeit auch einen fatalen Fehler begangen. Wir schreiben ja während des Spiels auch immer so Leute und da wertet man das so aus, die jetzt gar nicht im Stadion sein konnten, die das jetzt gesehen haben. Und das schreibe ich doch zur Halbzeit im Stadion. Also Regensburg, die spielen hier so naiv. Wenn die weiter so machen, kriegen sie eine Klatsche. Und da war ich auch schon so, das Ding kann ja gar nicht mehr schiefgehen hier. Das ist ja wirklich wieder so abgezockt von Energie. Die lassen Regensburg den Ball, ne? Und wenn sie dran sind, dann werdet ihr schon sehen, was ihr davon habt. Und das war leider nicht so. Ne? Also das war wirklich das Verrückte bei ihm zur zweiten Halbzeit. Das Spiel hat sich geändert, aber eben für beide Mannschaften. Regensburg wurde plötzlich besser und Energie plötzlich schlechter. Und das war eben dann das Ergebnis. Wobei das erste Tor, muss ich sagen, das war so ein Sonntagsschuss, so ein Tor. Das kannst du in jedem Spiel fressen, ganz egal, ob du dominant bist oder nicht. Das kannst du auch so gut wie nicht verteidigen. Das ist halt, ne? Ich glaube auch nicht, dass der in der Saison, bei allem Respekt vor dem Spieler, dass der nochmal so ein Tor schießt. Wobei, war das nicht derselbe, der dann nochmal?
Ja.
Das war derselbe.
Genau. Der und den hat er auch noch einen Angel gehauen. Ja, natürlich irgendwie ein bisschen freier, ein bisschen näher
ja,
dran.
Das wäre ein schönes Ding gewesen.
Schusstechnik hat der Kollege
ja.
offenbar.
Ja.
Ja. Ja. Und Pele sagt, Rechtsfuß wusste man vorher.
Ja.
Ich meine, machen sie die Vorbereitung und ich meine, gut, beim 2-2 ist halt schwierig zu verteidigen da, weil der eben sehr offen steht, aber beim 1-2 kann man schon wissen, okay, also Schuss blocken auf dem rechten Fuß ist da nötig, offenbar. Naja, klappt halt nicht alles. Fußball aber ist halt.
Borge war ja, glaube ich, vor ihm, der ist weggerutscht und er hat diese eine Sekunde hat er genutzt, legt sich ein bisschen rechts neben Borge den Ball auf Deutsch gesagt und zwirbelt ihn dort. Ja, mustergültig rein. Also da muss man auch mal einen Hut ziehen vor so einem Schuss. Aber wie gesagt, Borg ist, glaube ich, weggerutscht vorher.
Ja, es ist wie gesagt, eine letztes Jahr Zweitligamannschaft. Ja, also die haben schon Potenzial, die haben gute Kicker. Ja, läuft nicht immer, aber auch die gehen in die Weihnachtspause und haben sich wahrscheinlich in der Kabine auch hingesetzt und haben gesagt, so wollen wir jetzt nicht Weihnachten feiern. Ja, und dann gibt's da auch nochmal Motivation und nochmal einen Ruck, der durch die Mannschaft geht. Und wenn man dann natürlich so einen Glückstreffer hat, dann hat man das Momentum. Ja, so ist es.
Ich sag mal, was mir in der zweiten Halbzeit dann aufgefallen ist, ich habe schon die 60. Minute so ungefähr angesprochen, dass eigentlich, glaube ich, wir bestätigt wurden, was wir letzte Woche schon angesprochen haben, dass man sagt, dass die Körner so langsam zur Neige gehen. Und ich glaube, das haben wir so ab 60., 65. gemerkt, dass wir echt zu tun hatten. Teilweise die Abstände wurden immer größer. Es kamen teilweise Flanken ungehindert, weil unsere Leute nicht mehr dran waren. Das ist natürlich laufintensiv. Und ich lehne mich mal raus, das hat echt dann schon mit den Körnern zu tun gehabt, dass das wirklich wie auf der Zielgeraden jetzt sind. Und diese Pause, die ist wirklich, wirklich bitter, bitter nötig. Man hat es Freitag gesehen.
Pele Bolles hat es ja auch vorher schon gesagt. Ne? Es gab einige Spieler auch im Vorfeld, die nicht trainiert haben. Ja, auch Tolschei gehörte dazu, der die ganze Woche nicht trainiert hat. Das war ja auch der Grund für die Auswechslung, weil er eben nach hinten, so hat es Pele dann begründet im Interview nach dem Spiel, weil er eben nach hinten im Zurücklaufen gegen den Ball hat er nicht mehr die Kraft gehabt. Ne? Also er hat dann selber zu viele Lücken gelassen, was natürlich gegen so eine Mannschaft wie Regensburg, wo die dann immer besser ins Spiel kamen, was du natürlich dann verhindern musst. Deswegen auch die Wechsel. Und das war eben das Blöde, dass ausgerechnet der solche Spiele dann noch entscheiden kann, dass der halt in dieser Phase gefehlt hat. Wobei wir haben ja trotzdem noch die Chance bekommen auf unseren Punch, wie wir ja schon fast traditionell ist, auf dieses dritte Tor. Ne?
Ja, das ist natürlich ein Thema. Also Energie Cottbus mit und ohne Tolli. Gerade, sag ich mal, in so einer Situation, aber es ist, wie gesagt, es ist genau dieses eindeutige Zeichen, wenn du ihn vom Platz nehmen musst, dann sagst du, es wird Zeit, dass Winterpause kommt. Ja, mal abgesehen davon, dass er jetzt, sag ich mal, individuell halt wahrscheinlich irgendwie krank war unter der Woche, wie gesagt, wenig bis gar nicht trainieren konnte. Also die Pause kommt keine Minute zu spät. Ja, wir müssen uns alle erholen auf den Rängen und auf dem Platz, die natürlich richtig, ja, von dieser Hinrunde oder von dem ganzen Fußballjahr, das hat schon geschlaucht. Und man hat es, wie gesagt, in den letzten Wochen. Ich finde, seitdem, hatten wir, glaube ich, letzte Woche schon gesagt, seit dem Spiel in Essen, ja, also mit dieser Rückfahrt und danach, die Spiele waren alle so, dass man immer irgendwie zum Schluss so ein bisschen das Zittern bekam und irgendwie das Gefühl hatte, der Gegner kann nochmal zulegen, wir eher nicht, außer mal mit einer individuellen Situation. Und das ist ja jetzt nicht energietypisch. Also meistens ist es ja so, dass wir eigentlich ab der 75. nochmal Körner haben und eigentlich den Gegner dann unser Spiel aufzwingen.
Ich fand es für mich in dem Block, wo ich gestanden habe, sehr interessant, mit Fragezeichen über dem Kopf, wo dann die Auswechslung von Tolli kam und rundherum fing alles an zu meckern. Wie kann der Wollitz den Chigiachi runternehmen und was nicht alles ich da mir anhören musste. Da habe ich mich einfach nur mal umgedreht oder zur Seite zu den Leuten. Ich sage, Leute, Tolli hat die komplette Woche überhaupt gar nicht mittrainiert. Er hat einen grippalen Infekt, genau wie Can Mustafa, der auch nicht trainiert hat. Ich sage, wir können schon dankbar sein, dass er die 60, 70 Minuten durchgehalten hat. Was, der war krank? Weiß keiner. Also das ist dann auch Leute, die dann irgendwo, sage ich mal, wenig informiert sind. Aber das war doch klar, dass Tolli das gar nicht durchhält. Der hat nicht einen Tag mittrainiert, so glaube ich, wie es Pele Wollitz gesagt hatte. Das war schon sehr verwunderlich für mich dann.
Ja, ja, sollte man sich vielleicht mal die Pressekonferenzen mal anhören, einen Tag vorher, bevor man dann im Stadion steht und meckert.
Kann man auch auf Webseiten nachlesen.
Ja, darüber
auch geschrieben, dass da die Angst besteht, dass er ausfällt. Und es ist ja auch ein Spieler, der geht ja nicht einfach nur so runter. Der geht ja wirklich dann, und das ist mit Sicherheit auch zwischen ihm und Pele Wollitz kommuniziert. Ich glaube nicht, dass ein Pele Wollitz in Tolcay Cigerci damit überrascht und sagt, komm mal runter jetzt, mein Freund. Sondern das ist bei denen mit Sicherheit auch so, du machst so lange, wie du kannst, und dann gibst du mal ein Zeichen und dann wechseln wir. Weil ich glaube, das ist auch einfach eine Frage des gegenseitigen Respektes, dass das auch so läuft. Weil er ist ja nun mal ein Spieler, den lässt du drauf. Ja, also wenn der noch laufen kann, dann lässt du den drauf. Da bist du ja nicht so wahnsinnig und wechselst so einen Spieler aus, sondern dann ist eben wirklich das letzte Korn, ist dann wirklich weg.
Genau, no, ist halt, wie gesagt, wir wechseln ja nicht freiwillig unsere Wettbewerbsverzerrung aus, ne? Und er hat ja wieder gezeigt, also dieser Pass zum 2-0, das ist wieder, du sagst einfach, keine Ahnung, gab ja wieder Eintrittspreisdiskussion, und da sage ich immer, guck doch mal, was er geboten kriegt. Alleine Tolcay Cigerci zuzugucken, ist einfach jeden Euro wert, auch für einen Gästeblock. Ja.
Ja. Ich habe auch das Gefühl, muss ich ganz ehrlich sagen, man gibt's ja so wenig Steigerungen, nicht? Man guckt ja immer und so, aber einfach vom Gefühl, du hast das Gefühl, der wird von Halbserie zu Halbserie immer wichtiger. Also der war ja letzte Saison schon extrem wichtig. Aber in dieser Hinrunde habe ich das Gefühl gehabt, der ist nochmal zur Wettbewerbsverzerrung mehr geworden, als es vorher schon war.
Und ich glaube mal, wenn er selber an seine Vita auch zurückschaut, die Vereine, wo er war oder wo er gespielt hat, ich denke, wir können uns da ganz weit rauslehnen und sagen, das ist jetzt seine absolute Top-Saison. Auf diesem Level hat er noch nie gespielt. Er ist ein Ausnahmekönner, ohne Zweifel. Aber diese Qualität, diese Pässe, was Thomas ja gerade sagte, wir brauchen bloß die letzten 3, 4 Spiele nehmen, in jedem Spiel diesen so einen Pass zu spielen, wo du nur die Augen reibst und sagst, wie kann das ein Drittligaspieler diesen Pass über 30, 40 Meter genau dem Stürmer in die Beine spielen. Das ist eine Augenweide jedes Mal und ich sage, das ist seine absolut mit Abstand beste Saison.
Also kommt, glaube ich, viel zusammen. Also das Erste ist natürlich, genadeter Fußballer war er schon immer. Das kennen wir aus der Regionalliga, da hat er, glaube ich, noch beim BHK gespielt. Da hast du im Stadion gestanden.
VSG war er ja noch. VSG Altenike.
Ja, ja, und bei Viktoria war er auch noch gewesen. Aber du hast schon damals im Stadion gestanden und der ist schon damals aufgefallen. Du hast gesagt, ja, okay, da sind irgendwie 10 Blinde auf dem Platz und dann dieser eine. Ja, so
Mozart.
Der Mozart, genau. Nein, und dann hat der kann zocken, er darf zocken. Ich glaube, das ist ganz wichtig, ja, dass Pele ihm die Freiheiten gibt. Ja, dann hat er irgendwie, glaube ich, einfach extrem gute Laune jetzt mit dem Kind. Das gibt ja auch nochmal einen Push, ja, was man so immer mal hört. Gibt's ja ganz viele Fußballer, die da nochmal eine Schippe drauflegen. Und wir hatten ein Spiel gegen Osnabrück, da war er nicht in der Startelf und da haben wir gesehen, wie unterschiedlich unser Spiel ist ohne ihn.
Ja. Ja, ich glaube, das ist jetzt auch, er hat auch die Mitspieler, ne? Also mit Erik Engelhardt, der weiß, wo der hinläuft, ne? Das ist ja auch nicht zufällig. Der spielt den Pass ja nicht zufällig jetzt auch, sondern der weiß, wie der sich bewegt. Und Engelhardt ist halt auch wiederum in einer bestechenden Form, ja, hat wahrscheinlich auch die beste Hinrunde seiner Karriere bislang gespielt. Und jetzt wissen die halt einfach, spiel dahin, ich mach das, ich lauf dahin und dann hat er auch dieses Selbstbewusstsein, macht da diese Finte, diese Irrgangfinte vor dem Tor, ne, also auf einen Fuß gelegt und dann zieht er den da so rein ins kurze Eck. Und das ist ihm, ja, das ist eben auch eine schöne Sache, dass die sich jetzt beide auch so gegenseitig ergänzen. Die sind ja nicht umsonst die Besten da oben in der Torschützenliste gerade, ne? Also und in der Scorerliste und so. Das hat ja auch eine Bewandtnis. Ne? Und das ist, glaube ich, eine Waffe, da muss man jetzt sehr, sehr darauf hoffen, dass das in der Rückrunde so weitergeht. Weil das ist natürlich etwas, wenn diese Waffe weiter funktioniert, dann wird es sehr schwer, uns da oben runterzuholen.
Absolut. Ich möchte da zwei Sachen zu sagen. Also einmal, wir hatten jetzt die letzten Wochen immer mal so den Kaderumbruch und die Neuzugänge thematisiert. Jetzt kann man auch mal, sag ich mal, in der Thematik Cigerci auch mal sagen, wir haben aber auch ein Gerüst behalten an Mannschaft. Ja. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig, dass die Leute zum Teil eingespielt sind. Ja. Also gerade das Mittelfeld, also wir haben Pelivan, der so ein bisschen der Abräumer hinter Tolli ist, der dem vielleicht auch ein bisschen mehr Freiheiten gibt. Ich glaube, die verstehen sich auch richtig gut. Axel Borgmann, der auf der 8 mittlerweile zu Hause ist, ja, also was auch im Vorjahr sag ich mal, musste er ja noch öfter als Linksverteidiger aushelfen. Da sind schon auch ein paar Spieler und ein Gerüst da, die einfach sich blind verstehen, weil sie einfach jetzt schon anderthalb Jahre zusammenspielen. Genau, jetzt habe ich den zweiten Punkt vergessen. Der fällt mir bestimmt da wieder ein.
Ja. Weil du gerade Axel Borgmann erwähnst, ne, das ist ja auch einer, der hat auch eine überragende Hinrunde gespielt. Also gerade wenn du von diesem Gerüst sprichst, dann sind ja alles diese Spieler, die aus diesem Gerüst geblieben sind. Die sind alle in dieser Hinrunde absolute Leistungsträger gewesen. Also da war keiner dabei, wo du denkst, warum ist denn der da geblieben? Gut, es sind ein paar da geblieben, da hat man jetzt auch zur Winterpause, ne? Da verändert man jetzt auch so ein bisschen das. Ja, und es gibt auch Verlierer, ne, wenn ich an Slamar denke. Aber die zumindest gespielt haben, da muss man wirklich sagen, von denen hat keiner enttäuscht.
Nee, absolut. Also
für mich zum Gerüst gehört definitiv dazu. Die Leute werden immer schnell vergessen, weil die in der Abwehr spielen, aber Kampe hinten, seitdem der die letzten Spiele wieder drin ist, da kann ich auch beruhigter schlafen irgendwo. Also was Kampe da hinten für eine Sicherheit ausstrahlt, auch den jungen Mitspielern gegenüber, das ist ja wichtig, haben wir ja schon mal besprochen, das sind alles jungsche Leute. Kampe hat eine dermaßen Ruhe, eine Ausstrahlung dort hinten und das Gerüst zieht sich weiter über Borgmann, über Pelivan, über Tolli hat man ja schon gesagt, vorne Panzer. Du hast ja das Gerüst da stehen und da gehört Kampel für mich ganz, ganz wichtig dazu.
Ja, und super Hinrunde gespielt, würde ich sagen. Und jetzt zuletzt auf einer Position, die ja für ihn gar nicht gedacht war. Ne? Wenn King Manu oder Wardwick Grant gesund und fit sind, dann war das ja eigentlich denen zugedacht, diese Rolle. Ne? Aber hat das ja super gemacht. Bis dahin.
Ja, ist halt ein Kämpfer hinten und hat seine absoluten Qualitäten in der Luft, ja, und einfach am Mann. Ja, wenn er da ist, dann schnappt es wahrscheinlich, dann Shepherds, ja, genau, aber auf eine faire Art, ja, also, fair, ja. Aber er ist schon top und ich glaube, also er hat auch nochmal einen Sprung gemacht, jetzt über das Kalenderjahr, ja, es ging so irgendwie, glaube ich, so Ende der Hinrunde letztes Jahr so ein bisschen los, wo er, glaube ich, in dem Heimspiel gegen Hansa, glaube ich, ein Tor gemacht hat und eins mit so einem geilen langen Pass auch vorbereitet hat. Und seitdem hat er, glaube ich, auch ein ganz anderes Standing und ist immer dabei und ist nicht wegzudenken.
Ja. Er ist so ein stiller Held, finde ich. Keiner, der so aus der ersten Reihe raussticht, sondern ja, das ist auch überhaupt nicht despektierlich gemeint oder so oder respektlos. Na, früher hätte man gesagt Wasserträger. Aber das ist eigentlich was sehr Wichtiges in so einer Mannschaft. Ne? Alles wegmachen und zuverlässig sein, das ist ja auch das, was Pele immer verlangt, diese Zuverlässigkeit von Spielern. Und ich glaube, das hat er in dieser ersten Hinrunde, hat er das sehr, sehr gut gemacht. Das muss man wirklich sagen. Also da, ja, und trotzdem müssen wir vielleicht drüber sprechen, es muss ja weit verbessert werden in der Rückrunde. Es muss ja weitergehen. Und es gibt ja auch viele, die sagen, ja, es ist so in der Abwehr. Also das, da gibt es ja auch diesen, ich weiß, wir haben kein Phrasenschwein hier, aber da gibt es auch diesen Spruch, ne, der Sturm gewinnt Spiele und die Abwehr gewinnt Meisterschaften und so. Und ja, da haben wir ja so viele Gegentore. Was machen wir jetzt damit? Was machen wir denn mit diesem, ich sag's mal, Missverhältnis in der Abwehr da hinten drin, mit dieser Anzahl von Gegentoren?
Das ist vielleicht auch irgendwie, oder war es zumindest früher, war das ja mal Pele-Wollitz-Fußball.
Ja.
Lieber 5-4 als 1-0. Ich weiß es ehrlich gesagt nicht. Also wie gesagt, in der Tabelle gibt es natürlich die Werte und da gibt es als erstes eben 11 Siege. Da sind wir der einzige Drittligist, der das geschafft hat. Zeigt ja erstmal, dass wir nochmal, so, oder zeigen auch die Ergebnisse oder wann die Tore fallen, dass wir nochmal einen Punch haben, wenn wir Gegentore kassieren. Auf der anderen Seite, es war es zumindest vor dem Spieltag so, ich weiß jetzt nicht, wie die Torverhältnisse jetzt noch so sind, aber da war es wirklich so, dass wir das viertschlechteste oder den viertschlechtesten Gegentorwert haben und die anderen drei, die schlechter sind, glaube ich, alle unten auf den letzten Plätzen stehen. Also das, und aber ich weiß auch nicht, also wenn du hast die viertschlechteste Abwehr und bist Tabellenführer, bist Herbstmeister, wir schießen aber eben einfach auch die meisten Tore. Wenn man sich das signieren lassen kann und sagen, okay, so geht's weiter, habe ich jetzt auch nichts dagegen. Ja, dann frisst man mal ein Gegentor, aber zum Schluss, wenn die drei Punkte dastehen, macht man alles richtig.
Spektakelliga.
Ja, Spektakel können wir, das muss man wirklich sagen. Also das ist ja unter Pele Wollitz sowieso in der Regel immer Spektakelfußball gewesen. Langweiligen Fußball kann der auch gar nicht trainieren. Also so ein Catenaccio oder so hinten dicht und dann vorne hilft der liebe Gott. Das ist nicht Peles Fußball. Und ich glaube, das wird auch unter ihm nie beim FC Energie so werden. Die Problematik, die ich nur so ein bisschen sehe, und das ist wieder, bringt uns auf die Körner, das ist natürlich auch ein sehr anstrengender Fußball. Wenn du dauernd wieder nach vorne und dauernd die Wege machen musst, diese Tiefenläufe machen musst, weil du hast ja gerade wieder eins gefressen und dann musst du eben wieder, ne, das ist halt, ja, auf Dauer auch körperlich gut. Wenn sie es dann am Ende lösen, gehen wir alle mit. Aber es müssen sie dann auch machen. Ja, man hat es gegen Regensburg gesehen. Manchmal passiert eben das Blöde, dass du den Lucky Punch zwar auf dem Fuß hast, aber dann doch nicht triffst. Ich denke, Moritz Hannemann, der guckt sich die Szene noch, ach, sich mal an und versteht es immer noch nicht, wie er den nicht reinmachen konnte. Das ist halt auch so eine Möglichkeit gewesen wie Andy Lokogi, ne? Deshalb, der macht das eben, der macht dieses geile Ding nach seiner Einwechslung. Und Moritz hat ihn auf dem Fuß und nicht.
Ja, das sind halt Situationen.
Den Fuß angehalten, er hat ihn ja gar nicht noch gestoppt, sondern der Ball kam, Fuß angehalten, genau mit dir auf den Torhüter, ja, Pech auch ein bisschen dabei, also ja, kein Vorwurf, ja, überhaupt nicht.
Ja. Nee, das nicht.
Wichtig wird sein, glaube ich, sag ich mal, bei aller Diskussion über die Abwehr, wichtig wird sein, dass wir wirklich vorne diesen Punch nicht verlieren, ja, diese Möglichkeit, wofür uns auch, sag ich mal, die Liga lobt, die Journalisten, die Liga begleiten, Fans aus anderen Vereinen, wo man immer wieder liest, dass wir eben genau die sind, die zu jedem Zeitpunkt, wenn wir gerade Bock haben oder wenn wir das gerade brauchen, eben immer noch mal ein Tor machen können. Und das ist, glaube ich, das, was uns in der Hinrunde ausgezeichnet hat. Und ich glaube, das ist was man im Idealfall mitnimmt. Wir hatten, glaube ich, auch keine Phase, also keine negative Phase bisher. Ich glaube, es gab keine drei Spiele am Stück, die wir nicht gewonnen haben. Vielleicht mal ganz am Anfang der Saison, weiß ich jetzt nicht. Aber ansonsten, wenn man mal irgendwie mal ein Unentschieden oder eine Niederlage hatte, dann wusste man sozusagen nach zwei nicht so glücklichen Spielen, reicht es wieder für einen Sieg. Das haben wir auch mitgenommen. Und das sind, glaube ich, die Sachen, die man rauskehren sollte.
Ja. Was ich als Qualitätssiegel empfinde nach dieser ersten Halbserie, Man redet zwar darüber, dass es Verbesserungspotenzial gibt, also gerade auch was die Abwehr angeht, aber ich nehme keine Diskussion wahr, dass irgendjemand nach Verstärkungen ruft. Also alle, glaube ich, trauen der Mannschaft, so wie sie jetzt ist, das Potenzial zu, dass sie aus eigener Kraft das lösen kann. Dass es einfach eine Entwicklung ist. Dass es immer im Fußball, Entwicklungen sind im Fußball nie, im Sport allgemein, die sind nie linear. Es gibt keinen Spitzensportler, der immer eine Stufe höher gegangen ist und immer weiter, die Niederlagen sieht man nur selten bei anderen Sportarten, beim Fußball sieht man sie halt, sind dann offensichtlicher. Und ich denke, dass es bei uns einfach, dass es auch schön ist, dass alle an diese Mannschaft auch so weit glauben und an das Potenzial der einzelnen Spieler. Also, dass niemand sagt, wir brauchen jetzt aber nochmal zwei Innenverteidiger, sondern dass jeder sagt, die werden das schon hinkriegen, die lösen das.
Also ich hatte das tatsächlich irgendwie, es ist schon ein paar Wochen her, gab es irgendwie mal ein YouTube-Video von so, ich sag mal, einem selbsternannten Fachmann, der so Kader auseinandernimmt und so weiter dann und irgendwie bewertet so aus einer externen Sicht. Und der hatte, glaube ich, bei uns zwei Baustellen gesehen. Das war einmal die Linksverteidigerposition, aber da war, glaube ich, der Punkt, dass wir zwei Leute haben, wo keiner so irgendwie Stamm ist. Also da war ja rechts hast du den Rohrig und dann links hast du halt Guevara und Lukoki, okay, glaube ich. Ja. Die waren so die beiden und da hat man gesagt, ja, die sind so irgendwie ähnliches Niveau und keiner von den beiden ist jetzt so wirklich der Stammspieler. Ja, aber jetzt ist das auch wieder hinfällig. Jetzt spielt Guevara und der spielt jetzt Woche für Woche und dann kommt mal der Lukoki wieder rein oder dann spielt auch wieder der Lukoki und du hast jetzt irgendwie aber nicht das Gefühl, dass das jetzt irgendwie eine totale Baustelle ist. Ja, also lag der Kollege wahrscheinlich falsch. Und die zweite Sache war, glaube ich, der zweite Stürmer vorne. Also wenn man jetzt sozusagen davon ausgeht, dass man mit der Doppelspitze spielt, da ist natürlich, ja, wenn du jetzt natürlich einen Erik Engelhardt hast, der jetzt gerade mal irgendwie, glaube ich, die Torschützenliste auch anführt, dann ist natürlich für jeden Stürmer, der daneben spielt, du kannst ihn ja nicht daran messen. Ja? Also kannst ja nicht sozusagen daran messen, dass irgendwie Erik Engelhardt irgendwie 14 Tore macht in 19 Spielen, sondern du musst ja einfach sagen, okay, der zieht Räume oder so. Also da sehe ich jetzt auch nicht, also ich sehe keinen Bedarf zwingend, dass man jetzt irgendwie Leute holen muss. Ja? Wenn sich irgendwas ergibt und es gibt die Möglichkeit, irgendwie einen guten Fußballer zu verpflichten, der uns irgendwie weiterhilft, kann man das natürlich machen. Aber es ist jetzt nicht so, dass man jetzt irgendwie zwingend irgendwie sagt, ah, da müssen wir irgendwen holen. Da gibt es, glaube ich, bei anderen Vereinen, die haben, glaube ich, so 3-4 Baustellen, wo die zwingend nachlegen müssen. Und das sehe ich bei uns auch nicht.
Die wollen sich ja dann sogar bei uns bedienen. Rot-Weiß Essen.
Ja. Also andere haben ja tatsächlich das Problem, dass irgendwie schon jetzt irgendwie Zweitligisten anklopfen. Ja, weiß gar nicht, bei wem ich das jetzt gelesen habe. Also Duisburg zum Beispiel, da gucken natürlich so ein paar Leute oben raus, ja, die irgendwie gut performen und da haben wir, glaube ich, irgendwie einen Vorteil, dass wir so ein geschlossenes Team sind mit natürlich Top-Leuten, aber die Top-Leute, die wir haben, dass die, glaube ich, auch ganz geerdet sind und auch wissen, was sie daran haben, hier in Cottbus zu sein.
Ja. Ich glaube, ich habe gestern, glaube ich, irgendwo gesehen, dass Hansa Rostock da einen jungen Kerl dabei hat. Ich weiß den Namen jetzt nicht, der wohl auch schon auf etlichen Zetteln von den Zweitligisten drauf ist.
Der war's. Der Naderi, glaube ich, ist es.
Genau.
Der ist nämlich, genau, das Angst war's. Hat,
den im Winter verlieren zu können. Also da ist Hansa schon ein bisschen am Bibbern jetzt.
Ja. Vielleicht liegt es auch daran, dass immer alle sagen, unter Pele Wollitz spielen die Spieler immer noch ein bisschen besser, als wenn sie dann woanders sind. Und das ist ja tatsächlich, man muss es ja so sagen, also es gibt natürlich andere Beispiele, ne? Wo Spieler danach in die Bundesliga gekommen sind, ne? Also die dann schon einen Weg gemacht haben. Aber bei vielen ist da was dran.
Was ist, was Thomas vorhin sagte, Tolly fühlt sich sauwohl im Cottbus. Sagte oft genug in den Interviews auch von neuen Spielern, jungen Spielern, die hierher kommen. Die meinen, die fühlen sich hier so aufgehoben. Das haben sie noch nirgendwo anders erlebt bei anderen Vereinen. Da gibt es auch einen Trainerstaff, schön und gut. Aber Pele Wollitz ist dann wirklich einer, der sich die Jungs mal ranholt, auch gerade die Jungschen. Und dann auch mal unter vier Augen vernünftig ganz normal spricht mit denen und denen auch mal einen Weg aufzeichnet. Und wenn die Jungs merken, ich biete mich an im Training, ich bin in der Startelf, dann sehen die natürlich auch, das sind nicht nur hohle Phrasen von Pele Wollitz, sondern ich habe hier echt meine Chance, auch als 19- oder als 20-Jähriger. Und ich glaube, das ist ganz, ganz wichtig für so einen Spieler, auch für einen gestandenen Tolly, dass du merkst, ich habe diesen Rückhalt vom Trainer. Tolly hat Freiheiten mehr als genug, das wissen wir alle, aber die soll er haben. Aber dass diese menschliche Führung im Hintergrund, sage ich mal, abseits des Trainingsplatzes von Pele Wollitz da ist, und das hört man immer wieder von Neuzugängen, dass die nach ein, zwei Monaten, die fühlen sich hier pudelwohl, kennen die Stadt noch nicht mal richtig, aber fühlen sich pudelwohl. Und ich glaube, das ist eine Stärke von uns, die wir haben, wo es bei anderen Mannschaften einfach mal nur, ich komme zum Training, gehe nach Hause, am Wochenende haben wir Spiel. Das ist in Cottbus, glaube ich, anders. Man kann ruhig so sagen, das ist so diese Energiefamilie.
Also wir können uns ja mal unseren Kader angucken. Ja, also ich meine, wir haben die gestandenen Fußballer. Die sind zum Teil sehr lange hier. Axel Borgmann, der kam zu einer Unzeit, also Corona und was alles kam. Der ist, glaube ich, der verkörpert Energie, glaube ich, mit jeder Faser seines Körpers. Das ist einer, wo ich sage, der geht jetzt nicht weg. Ja, so Tolli hat man gerade das Thema gehabt. Spielt irgendwie gerade, hat gerade die Zeit seines Lebens auf dem Platz. Familiär läuft alles super. Warum sollte der weggehen? Erik Engelhardt kam von einer schwierigen Phase zu uns, hat dann hier eine schwierige Phase gehabt, hat die überwunden. Es läuft. Ich glaube, er ist auch irgendwie mit Cottbus familiär verbunden. Und dann hast du, sag ich mal, die Neuzugänge, du hast die jungen Leute, du hast Marius Funk, der kommt als eine Nummer 2 aus einem anderen Verein, wo der irgendwie nicht gespielt hat, ja, oder irgendwie nicht mehr gebraucht wurde.
Ingolstadt ausgelaufen,
Ingolstadt
nicht verlängert.
Genau. So, und dann kommen irgendwie, dann hast du junge Leute, die haben teilweise noch nicht dritte Liga gespielt. Das ist das erste Jahr, dass die so hochklassig spielen und es klappt bei denen und es funktioniert. Also das heißt, unser Kader ist so, wo ich sage, ich sehe da jetzt keinen, der irgendwie, also von den Leuten, die jetzt irgendwie spielen, die im Spieltagskader sind, die regelmäßig irgendwie zum Einsatz kommen, dass ich jetzt keinen, der irgendwie weg würde wollen, außer bei dem Argument Geld. Aber auch das ist eben ja nicht alles, wie wir wissen. Das weiß, glaube ich, am besten so ein Tim Heike, ja, also der sich vom Geld hat leiten lassen und seitdem nicht mehr regelmäßig Fußball gespielt hat.
Ja. Und deshalb ist vielleicht, das bringt mich auf den nächsten Gedanken, und deshalb ist es vielleicht dann doch nicht so, dass wir Angst haben müssen, dass sich Geschichte wiederholt. Denn man muss ja sagen, diese Hinrunde ähnelt ja auf fatale Weise der Hinrunde in der letzten Saison. Und dann wissen wir, was in der Rückrunde passiert ist. Und Pele sagt ja jetzt schon, es werden Themen kommen. Und damit meint er ja Egoismen. Damit meint er ja genau das, ne? Dass Menschen dann plötzlich nicht mehr hinter der gemeinsamen Sache stehen, sondern dann plötzlich, was am Fußball auch völlig normal ist erstmal. Ne? Also grundsätzlich ist das ja nichts Schlechtes. Dass ein Fußballer an seine eigene Entwicklung denkt, ist grundsätzlich erstmal nichts Schlechtes. Dafür gibt er seine Jugend, dafür gibt er auf dem Trainingsplatz alles im Idealfall, dafür ist er auch erfolgreich. Aber am Ende des Tages ist es natürlich so, ich trage ja ein Trikot und ich habe ja einen Vertrag. Und diesen Vertrag habe ich unterschrieben, weil ich mich den Zielen dieser Mannschaft und dieses Vereins unterordnen will und sollte. Und deswegen fordert der Trainer ja völlig zu Recht, er macht doch erstmal das. Und alles andere wird sich dann schon ergeben. Ich habe auch damals, als ich im Profifußball noch gearbeitet habe, mit jungen Spielern immer gesagt, du kannst gar keinen schlechten Vertrag im Fußball unterschreiben. Das funktioniert nicht, weil der wird keinen Bestand haben. Wenn du gut bist und du hast einen schlechten Vertrag, wird entweder der Verein, bei dem du gerade bist, das verändern, oder es wird ein anderer Verein für dich ändern. Aber die Grundvoraussetzung muss erstmal sein, du musst gut sein. Das ist erstmal das, was immer stehen muss. Und ich denke einfach, jetzt ist, glaube ich, die Chance, dass die ganze Geschichte für uns repariert wird. Also, dass die Rückrunde ganz anders läuft als die letzte, weil ich einfach jetzt auch daran glauben will, dass wir andere Charaktere haben und dass da viele Spieler dabei sind, die doch erkennen, wenn ich hier mit Energie das Ding reiße, wenn ich das Ding so nach oben bringe, dass die aufsteigen, dann ist das auch für mich gut. Nicht andersrum. Also das glaube ich einfach, weil so habe ich einfach den Eindruck aus der Hinrunde, dass da ganz viel Potenzial ist und dass die sehr gut erkennen, dieses Potenzial, das können sie hier sehr, sehr gut entwickeln, zumindest für den Moment. Was danach der Saison ist, ist wieder was anderes, aber zumindest jetzt für diesen Moment in dieser Saison.
Auf alle Fälle werden die Antennen von Pele Wollitz diesmal eher anspringen als letztes Jahr, wo er auch selber zugegeben hat, dass er das ein bisschen verschlafen hat oder ein bisschen dachte, das regelt sich in der Kabine alleine. Ich denke mal, das ist sehr, sehr, sehr empfindlich und wird die Antennen ausfahren. Und dazu noch das Gerüst, was wir gerade hatten. Tolli, Borge, Campe, die werden den Jungs auf den Fingern schauen. Die werden diesmal auch in der Kabine auch mal die Ohren schneller aufmachen als letztes Jahr noch, wo das so ein bisschen leider ja uns vor die Füße dann gefallen ist. Ich denke mal, das wird uns dieses Jahr Und ich glaube eigentlich wirklich fest dran, das wird uns dieses Jahr nicht wieder passieren. Auch der Präsident wird da mächtig drauf gucken, was im Frühjahr passiert. Klar, du hast jetzt diese Vertragsgespräche, gehen jetzt los, aber das hat jeder Verein im Frühjahr, das ist ja normal. Und das, wie du ja sagst, dass jeder Spieler schaut in den paar Berufsjahren, die er hat, dass er einen ordentlichen Schein macht, alles nachvollziehbar. Aber ich habe einen Vertrag, den habe ich zu erfüllen bei dem Verein, wo ich mir immer auf die Brust klopfe und danach kann ich wechseln. Ich meine, Tim Heike ist ja auch sauber aus dem Verein gegangen. Er hat bis zum Schluss, bis zum letzten Spieltag alles gegeben. Da mache ich überhaupt keinen Vorwurf. Und dem faulen Apfel, den wir letzte Woche schon besprochen haben, wissen wir alle, was passiert ist. Aber ich denke mal, die Antennen sind geschärft dieses Jahr. Das wird uns nicht nochmal passieren. Ich hoffe es zumindest.
Ich glaube, also ich hoffe und glaube, wir haben auch dieses Jahr andere Charaktere in der Mannschaft, die, wie gesagt, auch an dem Punkt sind, dass die auch mal länger als irgendwie ein halbes Jahr ins Voraus denken, ja, und wissen, was die hier für eine Möglichkeit haben. Und ich finde sozusagen, der erste Punkt, der sich jetzt schon geändert hat, ist ja, dass so ein bisschen, also jetzt nicht durch einen Lautsprecher, aber so ein bisschen geflüstert wurde jetzt schon in der Pressekonferenz nach dem Regensburg-Spiel, dass wir uns neuen Zielen zuwenden. Ja, Pele hat ja so ungefähr gesagt, also er glaubt es nicht, dass wir nochmal unten reinrutschen, weil er sagt, selbst wenn irgendwie alles schief geht, hat irgendwie dieses Stadion in den Heimspielen einfach so eine Wucht, oder das alleine holt die nötigen Punkte wahrscheinlich irgendwie, und dann gibt's ja nur noch ein Ziel. Ja, also ich meine, brauchst ja nicht irgendwie sagen, will einen einstelligen Tabellenplatz irgendwie haben oder so. Ja, und der Präsident, dem übrigens Glückwunsch zum, glaube ich, 5. Jubiläum als Präsident, ja, und auch ein Thema, haben vor ihm ganz viele nicht geschafft. Ja, da gab es eine lange Zeit, wo so eine Präsidentenhaltbarkeit eher ein Jahr war. Ja, und der hat ja auch beim Weihnachtssingen schon mal eingeschworen, dass wir doch noch große Ziele und Träume haben.
Das musst du auch. Ne? Das musst du auch. Ich meine, guck mal, das überlege mal, dass als wir gegen Wien Wiesbaden jetzt die Niederlage hatten, da bin ich fast vom Glauben abgefallen über das Interview nach dem Spiel mit dem Trainer von Wien Wiesbaden. Da ist der nach dem Spiel gefragt worden vom Reporter, ob denn jetzt Träumen in Richtung zweite Liga erlaubt sei. Da habe ich gedacht, huch, was ist denn jetzt passiert? Habe ich die Tabelle falsch gelesen? Und dann war das noch verwunderlichere für mich, dass der auch noch gesagt hat, ja klar, Träumen ist jetzt erlaubt. Wo ich denke, Wien Wiesbaden, jetzt nach der Hinrunde, gut, ne, da den Spieltag hatten sie ja noch nicht gespielt, aber jetzt nach der Hinrunde sind die Elfter. Also wenn es da nach der Serie, die waren ja kurz vorher, waren die noch im Staub. Also wenn die aus dem Staub heraus sind und plötzlich über einen Aufstieg reden können, da denke ich mir so, na, dann können wir das doch eigentlich auch langsam. Also zumindest vorsichtig. Man muss ja nicht anfangen zu spinnen, darum geht's ja auch nicht. Und ich denke, auch das Umfeld ist inzwischen so gereift und so gewachsen, dass auch niemand sagen wird, die müssen aufsteigen. Aber wenn du es kannst, wenn du darum spielen kannst, ja, dann mach's doch. Was soll denn schiefgehen?
Wir haben es ja letzte Woche, glaube ich, auch schon mal kurz angesprochen gehabt, das Thema. Ich glaube, wir sind alle genug geerdet rundherum und das Umfeld. Und wir gehen alle ins Stadion, wir kriegen das alles mit von den Leuten oder auf dem Vorplatz, die Diskussion. Da dreht keiner am Rad. Gar nicht, überhaupt nicht. Trotz der Tabellensituation, trotz der genialen Hinrunde. Alles hat Bodenhaftung, alles hat diese Demut, die von Bele Wollitz ja auch immer eingefordert wird. Wir wissen genau, was los ist. Wir wissen, wie eng diese Liga ist. Heute hat es einer geschrieben, schau, von Platz 1 zu Platz 10 sind es gerade mal 7 Punkte.
Ja.
Bis Platz 11 sind es 8 Punkte. Das sagt alles über diese Liga aus. Am Beginn der Saison hatte Duisburg schon mal 8 Punkte Vorsprung. Die laufen jetzt so ein bisschen hinterher. So, das Ziel, klar, in den Köpfen ist es drin. Ihr wisst es von letzter Woche, ich spreche das Wort nicht aus, aber ich träume es natürlich. Aber das Gute ist, das Umfeld hält die Füße still. Aber jeder merkt doch, wir müssen jetzt ins Stadion. Diesen Lauf lassen wir uns nicht mehr nehmen irgendwo. Das ist das Gute, dass du auch so einen Effekt hast in der Stadt, im Umfeld, dass die Leute das mittragen und aber trotzdem diese Bodenhaftung behalten.
Ich mache mir da immer einen Spaß, weil es ist tatsächlich so, wenn man jetzt mal so Social Media unterwegs ist und da gibt's ja so, sag ich mal, Portale, Webseiten, Social Media Kanäle, die jetzt ausschließlich über die dritte Liga berichten, dann war natürlich jetzt auch das ganze Thema Herbstmeister und so weiter, und wenn man dann die Kommentare liest und sobald irgendwie jemand kommt, der irgendwie, sag ich mal, als irgendwie Social Media Profilbild irgendwie ein Energielogo oder sowas hat, wo man schon sieht, irgendwie sind Cottbusser. Und da ist immer, also keiner dreht durch. Alle schreiben immer nur, wahrscheinlich auch, um die anderen Drittligisten zu ärgern, immer wieder, ja, es bedeutet uns nichts. Es geht nur um den Klassenerhalt. Wir brauchen jetzt noch diese 8 Punkte oder 10 Punkte und so weiter. Das finde ich grandios. Ja, da kann ich mich jedes Mal kaputt lachen, weil ich mir richtig vorstellen kann, wie die anderen drauf gucken aus den anderen Clubs. Ja, und aber wenn man dieses Wort Aufstieg auch in den Mund nimmt, da sind ja, sag ich mal, neben sportlich noch andere Voraussetzungen zu schaffen. Ne? Also ja, da haben wir ja noch ein paar andere Baustellen als eine Fußballmannschaft.
Und das finde ich fatal, muss ich wirklich sagen. Also das ist jetzt, das Jahr geht zu Ende und es ist, bis auf Versprechungen, ist wieder nichts passiert. Ne? Also das ist, ich weiß nicht, ich kann mir ja vorstellen, also man muss sich ja an Recht und Gesetz halten, das ist ja alles richtig und so weiter, aber wenn man kann doch nicht einfach so eine Zusage so fahrlässig aussprechen. Dann soll man doch sagen, nee, man kann's nicht. So, und dann ist das, da muss man mit den Folgen leben, ne, dass die Menschen hier in der Lausitz darüber mächtig enttäuscht sind. Aber wenn ich das doch zusage, dann kann ich doch nicht wieder Monate vergehen lassen und dann ist da immer noch nichts passiert. Ich weiß ja nicht, ob man in Potsdam nicht weiß, wie schnelllebig sowas ist, dass so eine Saison auch huggizucki zu Ende ist und der Mai, und dann ist das schon wieder zu Ende, der ist jetzt gerade mal 5 Monate weg. Also in 5 Monaten ist hier eine Entscheidung gefallen in Cottbus und ich will mal schwer hoffen, dass in Potsdam bis dahin auch mal was entschieden worden ist.
Die Zusage ist ja getroffen worden, wie du sagst, nicht von Geldern, die nicht da sind, sondern aus einem vorhandenen Topf, Fördertopf. Das Geld ist ja da. Die Zusage kam im Februar, März. Wir sind jetzt im Dezember. Und wie du sagst, in 5 Monaten viel Bürokratie in Deutschland und das kriegst du auch bis Mai nicht gebacken. Aber zumindest muss jetzt definitiv von Potsdam ein ganz, ganz klares Zeichen kommen. Ich brauche doch keine Plenarsitzung oder bla bla bla, sondern ganz klares Zeichen und ganz, ganz klares Bekenntnis zum Fußballstandort Energie Cottbus, dem Drittligisten mit Fernglas Richtung, naja, 2. Liga, reden wir mal nicht drum rum. Wir sind das Aushängeschild, sportliche Aushängeschild im Land Brandenburg. Und dass man sich das sich selbst auf die Brust nicht heftet, verstehe ich in Potsdam sowieso nicht. Also wir haben ja auch genug Regionalpolitiker, die in Potsdam vertreten sind. Selbst die sind sicherlich auch rot-weiß im Herzen. Und da muss wirklich auch eine ganz klare Ansage mal kommen, dass Energie auch planen kann. Es geht um Flutlicht, es geht um viele Infrastruktursachen im Stadion. Wir wissen, wie alt das Stadion ist. Wir haben es alle erlebt oder wir sind ja die Generation, die erlebt hat, als die Westtribüne still und heimlich an der Stasi vorbei aufgebaut wurde. Also wir haben da echt Riesenbaustellen und Potsdam muss da endlich mal wach werden.
Wir haben ja sogar, ich meine, selbst der Landesvater ist Lausitzer, ja. Und aber offenbar, also man hat momentan das Gefühl, so wie du sagst, Ronny, das ist, also es sagt keiner, okay, machen wir nicht oder so weiter. Die hoffen offenbar in Potsdam, dass die wie die drei Affen mit nichts hören, nichts sehen, nichts sagen, irgendwie über die Runden kommen. Und das funktioniert aber nicht. Und Energie, Cottbus und Stadion ist nicht nur irgendwie Fußball, ja, und nicht irgendwie ein Popelverein. Ich glaube, das realisieren die gar nicht. Und da kann man immer nur sagen, da muss man mal die Leute, also wenn man mal jemanden einlädt und sagt, jetzt geh mal in Cottbus oder im Spree-Neiße-Kreis oder in der Lausitz, kannst du Montag, egal, an irgendeiner Tür klingeln wahrscheinlich und fragen, sagen Sie mal was zur Energie Cottbus. Und da gibt's wahrscheinlich ganz selten irgendwie den Fall, wo irgendjemand sagt, Fußball interessiert mich nicht oder sowas, ja, weil dieser Verein ist so verankert in der ganzen Stadt, in der ganzen Lausitz, dass irgendwie jeder mit dranhängt. Und wenn es jemand gibt, der sich nicht für Fußball interessiert, dann kennt der aber wieder irgendeinen Neffen oder einen Kumpel, dem das wirklich, sag ich mal, seine Herzensangelegenheit ist und dem sein Leben das bestimmt. Und wir diskutieren über Zuschauer, wo du sagst, hast du 8.000, hast du 12.000, hast du 13.000. Das ist gar nicht der Punkt. Cottbus ist eine Fußballstadt, ist eine Energiestadt. Und das ist eben das, was man ja an dieser Stadt merkt, dass einfach immer jeder weiß, was bei diesem Verein vorgeht. Weiß jeder, wo spielen die, wer ist Trainer, wie haben die am Wochenende gespielt. Und das ist sowas, wo ich sage, das sind Sachen, die gibt's jetzt in Ingolstadt nicht. Das ist jetzt nicht diese Fußballstadt. Hier weiß das jeder. Ich merke das ja immer. Also wenn Leute zu mir kommen, das Erste, worüber man redet, ist erstmal, gut, jetzt weiß jeder, dass ich irgendwie großer Energiefan bin. Ja, aber es ist sofort immer Thema. Und dann informieren die sich bei mir, wie läuft's denn da? Ja, und ich glaube, das ist ein Signal, das ist, glaube ich, in Potsdam noch nicht angekommen. Und da gibt's, glaube ich, einige, die irgendwie das entscheiden, die raffen das nicht, was das für eine Bedeutung hat. Weihnachtssingen, ja, also es ist ja nicht nur Fußball dort. Wir hatten jetzt gestern fast 9000 Leute in dem Stadion zum Singen. Und das waren bei weitem jetzt nicht irgendwie alles Fußballfans, ja, sondern auch eben Leute, die wahrscheinlich weihnachtlich das mal emotional mitnehmen. Ja,
Neben mir saß eine Frau, die sprach mich dann an und wunderte sich, dass ständig die Leute da Bockwurst und Bier holen. Ich war auf dem Sitzplatz auf der Westtribüne und die meinte, ach, ich kenne mich ja gar nicht aus, bin heute das erste Mal hier. Sagt, na wissen Sie was? Es gibt eine Dauer-Rückrundenkarte, kaufen Sie sich die am besten und dann können Sie das hier immer miterleben und da ist noch mehr Stimmung, da sind noch mehr Leute. Nein, und nochmal auf Thomas mitzugehen, du hast alle zwei Wochen, vielleicht auch wenn es ein Doppelheimspiel ist, du hast hier 10.000 mal im Schnitt, sagen wir mal 10.000, 12.000 Zuschauer bei einer, sagen wir es mal, Großveranstaltung. Du kannst jetzt Konzerte oder sonst was mit dazu nehmen. Du hast eine Großveranstaltung mit ständig über 10.000 Leuten. Die hat in der vierten Liga ausverkaufte Stadien, 18.000 und so weiter. Und dass das in Brandenburg nicht wahrgenommen wird, ist für mich einfach nur ein Scherz oder ein Witz. Oder ich weiß nicht, wie sehr man die Augen sich verkleistern kann, um das nicht zu sehen, ob man nur die Pflaster mit Tesla-Aufkleber vorne drauf hat oder irgendwelche anderen Dinger. Aber wir sind das sportliche Aushängeschild im Land Brandenburg. Wir reden vom Land Brandenburg und nicht von...
Also, es ist ja nicht nur sportlich. Also wir sind ja, das, was ich ja gerade ausdrücken wollte, wir sind ein Kulturgut dieser Gegend, dieser Lausitz. Ja, also da gibt's nichts Größeres, nichts Vereinnahmenderes als Energie Cottbus, als Faktor, der diese Gegend hier zusammenhält. Und das schnallen die offenbar nicht. Und das ist aber seit... immer schon so. Also in DDR-Oberliga-Zeiten hatten wir auch nicht mehr Zuschauer, aber es war der zweitbeste oder drittbeste Zuschauerschnitt in der DDR. Das heißt, es war schon immer Energie Cottbus hier einfach dieses Fundament für die Leute. Und das begreifen die nicht. Und die, ich meine, und wir verlangen ja jetzt nicht irgendwie, oder der Verein oder die Gegend verlangt ja jetzt nicht irgendwie irgendwelche Sachen, die jetzt unmöglich wären. Ja, also wir wollen irgendwie, keine Ahnung, ein Stadion, was irgendwie zweitligatauglich ist. Ja, also was ja irgendwie offenbar alle anderen ja auch irgendwie hinkriegen. Mich regt das so auf.
Identitätsstiften. Ich glaube, Tegi, das ist, was du sagen willst. Es ist Identitätsstiften. Und wir sind in einer Region, da ist der Strukturwandel. Und viele Menschen sind natürlich aufgewühlt und überlegen, ist das, was jetzt kommt, ist das besser als das, was war, und haben immer noch ihre Zweifel. Und man sieht ja auch, wie viel Gelder da sind. Also was, ich habe ja gar nichts gegen den fünften Radweg oder irgendwie sowas. Das muss, ist alles notwendig, soll alles sein. Aber das ist ja auch so, dass es eben solche Leuchtturmprojekte sind, wie so ein Stadion für den FC Energie, die so einen Strukturwandel auch sichtbar machen. Und da rede ich jetzt mal gar nicht von dem, was wir jetzt eigentlich sprechen. Wir sprechen ja jetzt eigentlich nur von der ja gerade so Nutzbarmachung für die zweite Liga. Wir reden ja noch gar nicht über ein neues Stadion oder über einen kompletten Umbau oder sowas, sondern das, was dazu gesagt war vom Land Brandenburg, ist ja eigentlich nur das Geld, um es wieder fit zu machen, um da überhaupt mitspielen zu können. Da ist noch nichts für die Zukunft irgendwie gebaut und was den Verein auf bessere Beine stellt und andere Einnahmemöglichkeiten generiert. Darum geht's noch gar nicht. Das ist ja alles noch nachgelagert. Und ich muss ja auch dazu sagen, der FC Energie, der hat ja in seinen Viertliga-Jahren nicht die ganze Zeit nach Land Brandenburg gerufen und steck hier mal Geld rein, sondern das kommt doch erst jetzt aufs Tableau, wo jetzt wirklich auch die Anforderungen von außen da sind, wo der DFB und die DFL sagt, ja, aber so können wir euch nicht mitspielen lassen, hier müsst ihr was tun. Und erst jetzt geht doch die Hand nach oben und sagt, hey, jetzt brauchen wir Unterstützung. Wir haben euch die Bude ja mal abgenommen.
Also das ging ja letztes Jahr schon nach oben, als wir auch ganz gut unterwegs waren. Dort kam ja der DFB schon rechtzeitig genug. Das muss man eben auch mal zugute halten, obwohl wir alle drauf rumhaken. Da können wir es eben mal zugute halten. Die kamen rechtzeitig nach Cottbus und allen anderen Vereinen, die oben mitgemischt haben, haben sich das alles angeschaut und bei uns eben Auswechselbänke, zwei, drei Plätze mehr oder so, Flutlicht von den Lumenzahlen, das reicht nicht. Es ist ja nicht erst jetzt, seit diesem Herbst. Ich sag mal, das Thema Richtung Potsdam, Richtung Energie, das ist seit letztes Jahr Herbst früher bekannt. Und Energie hat rechtzeitig Alarm geschlagen, Richtung Potsdam, und rechtzeitig alles auch eingereicht. Und wie gesagt, wir haben ja diese Zusage im Februar, März, ich weiß nicht genau, haben wir diese Zusage bekommen. Das ist ja, was auch ein Präsident Lemke wütend macht, verständlich wütend macht. Man wird ja selber wütend als Fan, wo ich sage, die Politik verspricht mir Geld aus einem Topf. Das Geld ist da. Das Geld landet aber bei Energie nicht. Und wir können dankbar sein über jeden Sponsor, der bei uns ist, jeden Mittelständler, der jetzt erstmal in Vorkasse wieder geht, damit Energie den aktuellen Spielbetrieb von der Infrastruktur absichern kann, wo dort mal eine kleine Baustelle ist oder dort mal was repariert wird. Ohne diesen ganzen Firmensponsoren, Mittelstand würde es noch schlechter aussehen. Aber diese Zusagen aus Potsdam, die einfach nur im Winde verhallen, das ist einfach nur peinlich von der Landesregierung.
Ja, zumal in einigen Wochen kommt die DFL, ist das ja in dem Fall, ja. Die kommen ja wieder. Ja? Ja. Also wir sind wieder Tabellenführer, wir sind Herbstmeister und logischerweise gucken die sich an, wie sind denn die Lizenzbedingungen, wie sieht denn das Stadion aus? Und jetzt kommen die wieder und dann sagen die, zeig mal, was hat sich denn hier verändert? Und da sagt man, ja, nix. Ja, also wir haben nichts gemacht über ein Jahr. Wir haben Gelder zugesagt bekommen, die meines Kenntnisstandes eben nicht angewiesen wurden, obwohl eine Charge von, ich glaube, 1 Million oder so dieses Jahr kommen sollte. Jetzt haben wir am 22. Dezember. Ich weiß nicht, ob die das jetzt mit einem Bart und einem roten Mantel bringen jetzt übermorgen oder so. Ja, aber das ist eine Farce, das ist so lächerlich. Also vor allem auch zugesagte Gelder offenbar nicht auszuzahlen, weil sich da irgendwie zwei Ämter oder zwei Ministerien irgendwie nicht einig sind, aus welchem Topf das nun kommt und wer das nun Geld überweist, was man immer so mal zwischen den Zeilen hört. Es ist ein Wahnsinn und das ist wirklich ein Thema, das regt mich so auf. Und ich verstehe das nicht. Und wie gesagt, es gibt ja Fördergelder für Projekte. Und wie Ronny schon sagt, die sind alle wichtig und die haben alle ihre Berechtigung. Ja, aber die Strahlkraft, die Energie Cottbus hat mit der Masse an Leuten, die sich für dieses Thema interessieren, wie die dort da sind, das ist einfach kein Thema. Ich meine, es gab jetzt Projekte, wo ich sage, ja, okay, das interessiert jetzt mal, keine Ahnung, 500 Leute, vielleicht 1000 Leute und da gibt's irgendwie Geld und da ist auch irgendwie wichtig für die Infrastruktur und um den Tourismus irgendwie nach vorne zu bringen. Aber ich will das auch gar nicht gegeneinander ausspielen. Aber trotzdem ist doch eigentlich das Erste, was einem einfallen muss, ist doch irgendwie, wenn man sagt, wo muss denn irgendwie mal Geld reingebuttert werden, damit es den Leuten hier irgendwie gefällt und gut geht. Dann muss doch irgendjemand mal auf die Idee kommen zu sagen, ja, offenbar gibt's da so einen Fußballverein, da gehen immer ganz viele Leute hin und die interessiert das brennend und vielleicht tun wir da mal was.
Leute, ihr wisst das, ich habe in Wolfsburg gearbeitet. Ja, was glaubst denn du, warum es da einen Fußballverein gibt? Dieser Stadt. Was glaubst denn du,
Mitarbeiter kriegen, ja.
Warum Volkswagen 120 Millionen Euro Jahresetat damals, heute wird es noch viel mehr sein, aber damals hatten wir 120 Millionen Euro Jahresetat. Ja, warum denn? Weil die genau wissen, dass das etwas ist, was Menschen in diese Stadt holt, was Mitarbeiter bindet, was das ist doch eine ganz einfache Rechnung. Das muss man eigentlich auch keinem Politiker erklären. Wenn man Menschen hierher holen will in die Lausitz und man ja, dann ist es doch eigentlich, und man hat sowas wie den Club. Da sage ich doch, herzlichen Glückwunsch. Den müssen wir stark machen, den müssen wir unterstützen, weil das ist ja ein Magnet. Da haben die Leute ja gleich was, wo sie andocken können und ne? Und das ist irgendwie so komisch, dass das so stiefmütterlich behandelt wird, das verstehe ich nicht. Aber das verstehe ich schon seit Jahren.
Aber wenn das der Fall ist, dann muss man ja fast böse Absicht unterstellen, wenn da irgendwie nichts passiert. Also da gibt es da irgendwie Leute, die dagegen arbeiten und die sagen, wir wollen das nicht und das ist uns zu groß und das ist uns ein unangenehmes Thema. Also das kann man ja auch mal die Frage stellen.
Ja. Vor allem, was man sich für ein Fass aufmacht, man stelle sich vor, ich will den Teufel nicht an die Wand malen, man stelle sich vor, sportlich schaffen wir es. Und dann scheitert das an so einer Geschichte. Was man sich da für ein Fass aufmacht, das ist noch viel schlimmer als, also das kann man sich jetzt gar nicht vorstellen. Weil dann steht man mit runtergelassener Hose deutschlandweit.
Ich hoffe, die haben einen Plan in Potsdam für den Fall.
Dass man dem Fördertopf die Zusage, also soweit ich da informiert bin, es geht um 2 Millionen. Dieses Jahr sollte 1 Million schon kommen und die nächste Million im nächsten Jahr. Spinnen wir mal weiter. Im Mai ist es so schön und wir sind eine Etage höher vielleicht. Dort haben wir automatisch, ohne dass wir was beantragen müssen, kann auch sein, dass es erhöht hat, Mehreinnahme von Fernsehgeldern von 8 Millionen. Vielleicht sind es dann sogar schon 9 Millionen nächste Saison, keine Ahnung. Und wir reden hier von 2 Millionen und Energie bekommt wir reden nur von den Fernsehgeldern 8 Millionen mehr. Du hast mehr Zuschauereinnahmen, mehr Merchandise und so weiter und so weiter. Müssen wir nicht aufdröseln. Und dass sich da in die Hose gemacht wird, wie gesagt, beim Leuchtturm von Brandenburg, ist für mich nicht nachvollziehbar. Und muss ich Thomas recht geben, man muss da echt schon vermuten, das passt 2, 3 Leuten nicht, dass in Cottbus erfolgreicher Fußball gespielt wird, dass die da nicht klarkommen mit dem Verein. Ich weiß nicht, woran es liegt, aber anders kann ich es für mich indessen auch nicht mehr deuten. Also nur an Papierkrieg alleine kann es nicht liegen, kann mir keiner erzählen. Energie hat alles eingereicht. Selbst im September hat Präsident Lemke gesagt, irgend von der Bürokratie, irgendwas musste noch geändert werden. Wurde alles gemacht. In einer Woche, zwei Wochen war das in Potsdam. Es tut sich aber trotzdem nichts.
Ja, ich resigniere dort. Wir haben alles wieder
mitgekriegt. Ja. Nein, bitte nicht. Ja. Nicht resignieren. Ich meine, wir werden da auch dranbleiben. Wir werden öfter darüber sprechen. Wir gucken uns das natürlich an, weil das ist auch ein elementares Zukunftsthema. Das ist klar. Ja, ohne dass das gelöst wird, geht es halt einfach auch nicht nach oben weiter.
Olli, lass uns einen Bürotisch aufstellen im Landtag. Da wird es einen Flur geben. Da setzen wir drei uns hin vom Dreieck. Und dann können wir doch gerne quatschen vor Ort live. Auch mit Landtagsabgeordneten, die da vielleicht mal zuständig sind und denen mal zeigen, wer hier die Nummer 1 in Brandenburg ist und dann mal kurz nachfragen, Mensch, die Zusagen aus dem Februar, aus dem März, Sie sind doch Politiker, Sie haben doch dafür unterschrieben, wo sind diese Gelder? Das können wir gerne machen.
Wird das sicherlich, ja, wir drehen das einfach mal. Wir drehen das einfach mal um. Also so, wenn Wahlkampf ist oder so, kommen ja die Politiker immer so in die Gegend und machen so Talkrunden so in Stadthäusern und so weiter. Vielleicht fahren wir als Sandor Dreieck einfach mal nach Potsdam und bieten uns mal als Talkgast an, wenn die mal Fragen an uns haben. Ja, also wäre ja auch mal eine, vielleicht interessieren die ja die eine oder andere Sache und oder die haben die eine oder andere Sache nicht verstanden, die wir denen nochmal erklären können, wie wichtig das ist.
Haben ja auch Brandenburger Abgeordnete aus der Lausitz in Potsdam sitzen. Also da kann man auch mal nachfragen, wie die das so sehen und wie die vielleicht ihren parteiinternen Einfluss mal Geld machen wollen oder können.
Ja, die Maya Waldstein, die sitzt zwar nicht im Landtag, die sitzt im Bundestag, aber da weiß, glaube ich, jeder Bundestagsabgeordnete, dass sie Energie Cottbus-Fan ist. Und so da.
Ja, sie trägt das nach außen.
Männer, Weihnachtspause. Jetzt ist ein richtig schönes Ende da des Jahres, Herbstmeister. Ich denke, so grundsätzlich kann man sagen, das war ein Energiejahr. Das war ein richtig schönes Jahr. Im Sommer, gut, okay. Klar, hätte es jeder mitgenommen. Gern auch den Aufstieg, denke ich. Aber es war trotzdem, auch wenn es nicht geklappt hat, es wäre ein Bonus gewesen. Das Ziel des ersten Jahres war der Klassenerhalt. Ich glaube sogar, ohne jetzt natürlich schon unken zu wollen, aber ich glaube, was wir jetzt schon mitnehmen können aus diesem Jahr, wir werden mindestens ein weiteres anderthalb Jahr, also nächste Saison, mindestens da Profifußball in Cottbus sehen. Und das macht mich schon zufrieden. Für den Moment natürlich nur.
Ja, man muss ja mal gucken, wie das geht. Also wir hatten natürlich in der Rückrunde letztes Jahr Aufs und Abs. Und es gab trotzdem immer noch grandiose Momente, woran man sich gerne erinnert. Also du kommst aus der Winterpause, gewinnst in Bielefeld das absolute Spitzenspiel. Das war, glaube ich, auch mit dieser ganzen Auswärtsfahrt und dieser ganze Tag war einfach so perfekt, also den man als Fan auch irgendwie ganz selten erlebt, dass man einfach mal auch ohne Begleitung einfach gemütlich zum Stadion gehen kann, mit irgendwie gegnerischen Fans, also mit Bielefeld-Fans vor und auch nach dem Spiel reden. Und das war wirklich grandios. Das ist sowas, das nehme ich aus diesem Jahr mit. Ich nehme den Sieg aus Rostock mit, und zwar den am vorletzten Spieltag, wo ich gedacht habe, die schießen uns 5-0 aus dem Stadion, ja, und dann ballern wir die mit so einer Leistung weg. Und das war auch ein Gästeblock, den unfassbar. Also das waren so Sachen. Und zum Schluss muss ich eigentlich sagen, ja gut, dann gab es eben so ein bisschen das Tal der Tränen gegen Ingolstadt. Aber irgendwann, als ich dann die Relegation gesehen habe zwischen Saarbrücken und Braunschweig im Fernsehen, war ich dann irgendwie auch ganz froh, da nicht dabei zu sein und im Stadion zu stehen und 1000 Tode zu sterben bei dieser Dramatik. Und dann habe ich gesagt, okay, wir sind Vierter, wir haben unseren DFB-Pokal-Startplatz und ich gucke mir das jetzt so aus der Entfernung an, diese Relegation. Ja, also das war wirklich, und dann natürlich, was wir ganz oft thematisiert haben, dieses, wie starten wir in die neue Saison, also alle ein bisschen ängstlich, was haben wir jetzt für eine Mannschaft, was haben wir für einen Kader. Man kannte kaum irgendwelche Fußballer, musste schon immer bei Transfermarkt gucken, was hat der bisher gemacht und so weiter. Und wenn wir dann heute auf die Tabelle gucken, ist das echt unfassbar.
Dankbar. Dankbar für so ein Jahr, gerade als Fußballfan, was man ja nun ist. Du bist doch dankbar für so eine Saison, für so eine Spiele, Siege. Gerade die Saison für mich in Mannheim, in Essen, in Rostock, das genießt du, das ziehst du dir rein, darauf freust du dich. Oder wie Thomas auch sagte, war für mich auch, waren besondere Spiele, ich weiß gar nicht warum, aber dieser Rückrundenstart aus der alten Serie noch in Bielefeld. Da war ich mit Energiefilm, habe das Spiel kommentiert und war so begeistert von unserer Truppe, wie wir aus der Winterpause rausgekommen sind. Da hakeln wir ja doch meistens so ein bisschen, wir waren völlig erstaunt, Und was Thomas auch sagte, diese ganzen Rahmenbedingungen, also wir sind da durch Bielefeld, erst mit dem Auto, dann später ein bisschen zu Fuß dort, völlig stressfrei, nette Bielefelder, muss ich echt sagen, ganz, ganz sympathisches Publikum dort, fair, absolut fair. Und auch als das Spiel zu Ende war, klar, die waren geknickt, dass wir sie da vorgeführt haben. Aber ganz faires, ehrliche Gratulation von Bielefeldern, die vor uns in der Reihe standen, vor den Presseplätzen, die kamen an. Also Respekt, was ihr für ein Fußball spielt, Respekt, das macht euch Spaß zuzusehen. Das sagt ein Bielefelder, der gerade von uns vorgeführt wurde. Also ganz, ganz, ganz starke Bielefelder da. Gruß nochmal auf die Alm an die Leute, aber sehr sympathisch. Das waren Siege, die du mitnimmst aus diesem Jahr. Und dann natürlich aber auch diese faule Apfelgeschichte in der Kabine, die wir hatten, die ja uns alle ganz schön runtergezogen hatten nach der Rausch-Hinsaison, wo wir ja auch schon alle geträumt haben vom Durchmarsch. Und dann merkst du einfach, dass 1, 2, 3 Leute in der Kabine so eine Unruhe reinbringen und der Trainer und Mannschaft können es nicht auffangen. Wir können es nicht auffangen. Oder wenn, dann zu spät. Klar haben wir uns mit dem Hammersieg, Thomas sagt's ja, in Rostock eigentlich selber nochmal den roten Teppich hingelegt. Aber beim letzten Spiel stolpern wir an der Teppichkante und fliegen richtig auf die Schnauze. Das wäre es natürlich gewesen. Aber trotzdem mit Abstand. Wir waren der Aufsteiger, wir hatten nichts, überhaupt gar nichts mit dem Abstieg zu tun. Das ist das Wichtigste für mich. Wir wurden noch gehandelt als erster Absteiger. Lachen wir da alle aus. Jetzt zweite Saison, Riesenumbruch. Wo geht's hin? Wie Thomas sagte, teilweise Name kennst du gar nicht, musst du erst mal googeln, wo kommt der her, dass das so passt und wir jetzt mit 36 Punkten dastehen. Obwohl ich damit Borg jetzt noch mitgehe und beim Interview, ich hätte auch lieber 38 Punkte. Statt auf diese Mal Herbstmeisterschaft rumzureiten, da sagt er, was kann ich mir davon kaufen? Bin ich ähnlich wie Borge? Ich hätte auch lieber die 38 genommen, statt diesen Titel, der in keiner Vereinschronik steht, den auch der Stiller nicht ins Museum stellen kann, den Herbstmeistertitel.
Kann er ein T-Shirt hinhängen.
Ja. Genau, kann er ein T-Shirt hinhängen. Nein, aber absolut dankbar für dieses Jahr, 24 schon und 25, was wir als Energiefans da geboten bekommen haben vom Verein, von der Mannschaft. Es macht einfach Spaß, ins Stadion zu gehen. Für Leute, die immer noch im Überlegen sind, Leute gar nicht überlegen, 31. Januar ab ins Stadion. Es ist zwar nur die Zweitvertretung Hoffenheim, in Anführungsstrichen, aber das ist das Jubiläum unserer BSG, des FCE. 60 Jahre wird gefeiert. Kommt hin ins Stadion, macht die Hütte voll, ausverkauft. Und hat es gestern beim Weihnachtsding auch nochmal rumgebeten, gefordert, ausverkaufte Hütte und dass wir uns wirklich feiern können für unseren Verein, den wir jetzt die Jahre hier schon genießen können.
Ja. Ja, und somit. Immer für das Spektakel gut, die Mannschaft, ne? Also du kriegst, was TG immer so schön sagt, du kriegst was fürs Eintrittsgeld. Also das ist es wirklich immer wert. Klar, es ist nicht immer ein Sieg, das ist logisch. In so einer Liga, wo alles so eng zusammen ist, da hast du eben auch mal Spieler, die laufen nicht nach Plan, die gehen auch mal schief. Das ist auch ganz normal, es kann auch zu Hause passieren. Insofern, solange wie ein Team immer alles gibt und versucht an die Grenze zu gehen, ja, dann muss ich auch ganz ehrlich sagen, hast du auch als Fan ja überhaupt keinen Grund, an dieser Mannschaft zu zweifeln oder zu hadern oder böse zu sein. Und das muss ich ganz ehrlich sagen, ich kenne kein Spiel, zumindest jetzt nicht in der Hinrunde, in der Rückrunde, das war noch ein bisschen was anderes, aber in der Hinrunde war nicht ein Spiel dabei, wo du gesagt hast, naja, das hätten sie, wenn sie sich ein bisschen zusammengerissen hätten oder wenn sie Willen gezeigt hätten, das war immer da, dieser Wille. Und das macht mich ja auch so optimistisch, dass die Geschichte sich eben, wie gesagt, nicht wiederholt, dass der Wille da ist. Und was ich eben auch in diesem Jahr interessant finde, wir waren letztes Jahr nicht auf dem Zettel, da waren wir Absteiger Nummer 1, wie ihr gerade richtig sagt. Und wir waren auch dieses Jahr, obwohl wir so lange oben gespielt haben, bei niemandem auf dem Zettel. Keiner hat gesagt, ja, Energie Cottbus, die gehören wieder zu den Aufstiegskandidaten. Niemand. Da waren ganz andere Namen mit dabei. Wir waren da nicht dabei. Und umso schöner ist das, glaube ich, wenn man wieder alle überrascht und wenn man wieder zeigt, guck mal, hier wird gut gearbeitet, wir haben eine gute Mannschaft und die hat auch sogar noch Entwicklungspotenzial. Das ist ja das, was ich so schön finde, dass man nicht das Gefühl hat, die hat überdreht jetzt, die hat über ihrem Level gespielt in der Hinrunde, sondern ganz im Gegenteil, man sieht so viele Dinge noch, wo man sagt, wenn die noch klappen und das Potenzial ist da, das sind junge Spieler, der Ward wie Grant, der hat letztes Jahr für dritte Liga, war der noch nicht mal in der Liga gespielt, jetzt spielt er beim Herbstmeister und ist Stammspieler. Also das sind ja Welten teilweise auch für diese Spieler. Und da muss man ihnen ja auch zugestehen, dass die sich an dieses Niveau auch erst gewöhnen müssen. Und ich glaube, in der Rückrunde werden sie es dann endgültig haben. Und dann entwickeln die sich ja trotzdem nochmal weiter. Und das macht mich halt optimistisch. Da freue ich mich drauf. Und ich denke, so grundsätzlich, wir werden auch Rückschläge erleben. Aber ich glaube, wir werden, das ist jedenfalls so mein Gefühl, weil es nur ein Bauchgefühl, ob da keine Zahlen, Daten, Fakten, die kann und hat noch niemand. Aber so für die Rückrunde, glaube ich, da ist einiges drin. Ob es dann reicht, mal gucken. Mal sehen, vielleicht. Aber wir haben ja schon gesagt, die müssen nicht.
Also ich finde das wirklich einen total interessanten Aspekt, dass man sagt, okay, man hat letztes Jahr total überperformt und oder beziehungsweise wurde das von außen immer gesagt, so jeder Journalist und auch im Verein irgendwie selbst hat man irgendwie so das Gefühl gehabt, dass man sagt, okay, wir haben diese Rauschsaison, wir haben irgendwie dieses Momentum von dem Aufstieg sozusagen, dieses Positive mitgenommen und spielen uns in einen Rausch und das wird irgendwann zu Ende gehen und so weiter. Und irgendwie dieses Jahr sagt das niemand, ja. Also dieses Jahr haben die Leute durchaus mehr Respekt und sagen eben, wir stehen zu Recht dort oben und wir sind schon die Mannschaft in der Liga, die dort oben hingehört. Und das ist, glaube ich, wirklich ein totaler Unterschied, ja, und das ist wirklich das Hoffnungsding auf die Rückrunde, dass man sagt, okay, wie du sagst, Ronny, wir haben noch so 2, 3 Schräubchen, an denen man noch drehen kann, um das noch besser zu machen. Und das war im letzten Jahr eben, wo man gesagt hat, ja, das ist irgendwie schon alles perfekt und irgendwie schon über dem Level, was man eigentlich denkt. Und wie gesagt, das ist wirklich dieses Jahr anders. Tja. Was war dein Moment eigentlich dieses Jahr, Ronny? Also dein Spieltag oder dein Spiel? Ja, hast du da irgendwas? Also Kalenderjahr.
Ich habe es befürchtet, dass du mich da fragst.
Wir hatten ja nur beide Bielefeld gehabt.
Bielefeld gehabt. Tatsächlich muss ich sagen, so dieser Stolzmoment und so dieses, wo mein, ich sag mal auch Adrenalin so richtig hoch war, das war tatsächlich dieses Rostock-Spiel. Weil wir hatten ja davor Krise, das muss man ganz klar sagen, ne? Also vor diesem Rostock-Spiel in der Rückrunde, nächstes Mal jetzt nicht die Hinrunde, die Hinrunde war auch schön in Rostock, aber das war ja so ein sehr emotionales Ding. Ne? Und Rostock war ja selber noch dran. Dieses Jahr war Krise bei denen, wo wir da gespielt haben, ne? Die waren nicht gut gestartet. Ja, da ist es auch für so eine Mannschaft wie Rostock, selbst mal Heimspiel, ist es dann schwer, jemanden mit so einer Wucht wie Energie dahin gekommen ist, zu stoppen. Aber im letzten Jahr waren ja die Vorzeichen genau andersrum. Rostock war total in der Welle und wir waren so am Stottern. Wir hatten so den letzten Fitzel Hoffnung noch in der Hand, so einen kleinen Fetzen noch da. Und dann war natürlich klar, wenn uns Rostock das wegnimmt, dann war es das. Und das wird für Rostock dann, ha, 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 wir waren es, die Energie Cottbus, den Aufstieg versaut haben. Und dass das so genau andersrum gelaufen ist, dass wir die aus dem Spiel genommen haben in dem Moment, das hat mich so gefreut. Das war wirklich schön, weil das nochmal so eine Trotzreaktion war, damals muss man auch dazu sagen, und ich wünsche ihm das auch von Herzen, dass er wieder dahin kommt, war ihm auch Timmy Thiele in so einer bestechenden Form, der dann auch dieses Tor da so wunderschön macht. Das war so mein Spiel des Jahres in diesem Jahr. Ansonsten in der Hinrunde, muss ich sagen, hat für mich jetzt kein so ein Spiel so wahnsinnig rausgestochen. Da war es einfach nur Spaß. Da hat diese Mannschaft einfach nur in der Mehrzahl der Spiele, 2, 3 waren auch, ne, also 1860 München, da fand ich so, da haben wir gut gespielt. Und da denke ich, wie geht denn das? Was ist denn das für ein Spielverlauf? Wieso schießen die ganze Zeit die Tore und wir machen das Spiel? Aber so Spiele gibt's halt. Nicht? Aber so grundsätzlich muss ich sagen, war jetzt für mich in der Hinrunde zumindest jetzt kein so ein Spiel dabei, was jetzt so herausragend war, weil die Hinrunde halt generell so gut war.
Ja. Du hast zumindest dein Kindheitstrauma mit dem Tuch von den Hansa-Fans
nicht verarbeitet. Nicht ganz. Nicht ganz. Aber diese Momente, die helfen natürlich bei der Heilung.
In dem Spiel denke ich immer noch dran, dass ich sage, niemals war Maxi Kraus wichtiger als in der Woche, als in der Woche vor diesem Spiel in Rostock. Ja, also ich glaube, der hat uns tatsächlich die 3 Punkte auch so ein Stück mitbeschert.
Das ist immer so.
Ja.
Das letzte Stück ist immer Psychologie.
Ja.
Das ist immer Motivation, Psychologie. Wenn du eben sowas hast, wo du dich so aufbauen kannst daran, wenn du so einen Punkt hast. Vielleicht hat es Pele Wollitz auch deshalb so gemacht. Auch deshalb so groß gemacht.
Ja, natürlich. Gemacht.
Vielleicht.
Er weiß eben ganz geschickt, wann er das einsetzen kann. Er weiß, dass er präsent ist in den Medien und dass die Medien sowas wollen, das weiß er. Und das nutzt er natürlich auch ganz geschickt dann. Und das hat er vor Rostock ganz super perfekt platziert. Punktlandung war das.
Ja, der hat schon noch ein paar Pfeile im Köcher, der Pele, für so eine Momente, ja. Also das sind immer so eine Sachen, wo ich sage, da kann er motivieren und hat dann nochmal genau so eine Idee und platziert das schon sehr ordentlich, dass das auch genau dort ankommt, wo es ankommen muss. Ja.
Dann können wir uns, glaube ich, über ein sehr schönes Jahr freuen und freuen uns auf ein noch besseres. Wir haben ja im Januar einen großen Geburtstag. Das ist natürlich jetzt nur ein Tag, klar. Der wird groß gefeiert, aber noch viel wichtiger sind natürlich die vielen anderen Tage davor und danach für den Verein und seine Zukunft. Und da sind wir mal gespannt. Ja, also da bin ich mal
das so gespannt,
worüber wir im nächsten Jahr hier sprechen werden.
Ich habe heute ein paar Kisten umgeräumt bei mir und da fällt mir noch so ein Karton in die Hände, rot, Energiezeichen. Was hast du denn da bekommen? So eine Ehrenpinnnadel, 50 Jahre Energie mit der Urkunde dazu. Dann habe ich erst mal gelesen, was ist denn? Dadurch, dass ich mir diese Ehrennadel erworben habe, hatte ich die Berechtigung, mich auf diesem Energiezeichen, was auf dem Vorplatz steht, wo die Imbissbuden sind, dass da mein Name mitsteht. Oh, war auch ein schöner Fund heute mal wieder. Apropos Fund, ich habe noch was nachzureichen von letzte Woche. Seit wann bei Energie dabei? Ich habe zwar gesagt, ich weiß das Jahr, aber ich habe das Jahr nicht gesagt. Also 1981. Mit noch als Nachreich. Von Mutti, der gestrickte Schal, da ist er.
Verdammt, ich müsste jetzt aufstehen und...
Weiß, und da wird es dann schon ein bisschen dreckig. Ihr seht, der hat schon ein paar Jahre auf dem Buckel. Aber das ist Muttis Schal, auch nochmal nachgereicht von letzte Woche.
Ja, cool. Gut,
ich zeige meine in der nächsten Folge, die wir machen, die dann erst im neuen Jahr sein wird. Ne, wir machen jetzt auch Winterpause Herbst als Herbstmeister. Ne, aber bei der nächsten Sendung zeige ich meinen Schal. Ich müsste jetzt aufstehen, den kurz holen, aber das muss ja nicht sein. Das mache ich, das heben wir auf. Immer ein Special pro Sendung.
Ich müsste jetzt nach Rostock fahren.
Aber Ronny, ich denke, wir haben dein Tuch verbrannt.
Ja, ich wollte gerade sagen, das ist ja auch da nicht angekommen. Also Asche zu Asche, Staub zu Staub, das,
genau.
Ja, das kann man leider nicht mehr zurückholen, mein allererstes. Aber es lebt hier in meiner Erinnerung und insofern, es hat ja auch dazu beigetragen, dass meine Geschichte, meine persönliche, sehr eng mit dem Club verbunden ist. Und insofern, ja, das ist ein kleiner Baustein dieser langen Geschichte und das ist halt auch, ja, so ist gut, es ist okay so. Ich bin da jetzt...
Ich möchte noch einen kleinen Nachklapp zu gestern Abend. Ich war ja beim Weihnachtssingen. Natürlich wieder sehr, sehr emotional. Die ganze Geschichte, wie gesagt, knapp 9000 Zuschauer, wunderbarer Rahmen, alles wunderbar beleuchtet, von Alexander Knappe durchs Programm geführt. Aber wirklich der emotionale Höhepunkt für mich gestern, ich kann es auch beichten, ich hatte da echt schon ein bisschen Pipi in den Augen, als unser Panzer dort auch sein Solo hatte mit dem Lied Halleluja. Also das war wirklich schon Gänsehaut pur, muss ich echt sagen. Also, dass ich da so drauf reagiert habe, hat mich selber gewundert. Aber er hat echt das Stadion mitgenommen. Das war so ergreifend, wie der Panzer dort gesungen hat, dieses Solo. Das war Wahnsinn. Also, hätte ich ihm nicht zugetraut, sicherlich keiner vom ganzen Stadion. Aber wie er die Leute mitgenommen hat gestern dort, das war, also, mehr Weihnachtsstimmung geht, glaube ich, gar nicht. Und kleines i-Tüpfelchen danach noch hat Andy Lokoki auch noch gesungen. Ein Lied für seine, hat er glaube ich vorher erzählt, für seine einjährige Nichte hat er das Lied geschrieben und gesungen. Und da hast du auch erstmal die Ohren weit aufgemacht und dachtest, okay, nicht nur der Fuß, sondern auch die Stimmbänder können sie gut bedienen beide. Also ganz, ganz tolle Veranstaltung und super Höhepunkte. Wie gesagt, Panzer, der Solo-Auftritt und von Andy Lokoki und wunderbarer Rahmen, wunderbarer Abschluss für die Energiefamilie gestern. Man hat das wieder gemerkt, dieses... Auch davor auf dem Vorplatz, es waren ja ein paar Buden, Imbiss und so weiter, Verkaufsstand, Fanshop. Dieses, wie Thomas ja auch sagte, das zieht die Leute ja alle ins Stadion. Diese Verbundenheit mit diesem Verein, das hast du gestern so sehr wieder gemerkt. Die sind alle heiß auf Energie. Da durfte es gar keine Winterpause geben. Gestern der Rahmen dazu, also es war wirklich ein würdiger Abschluss zum Jahr. Und der Präsident hat auch noch ein paar Worte gefunden, hat sich auch noch bedankt bei den Fans, Mitgliedern, Sponsoren, alles. Und auch nochmal ganz klare Worte Richtung Potsdam losgeschickt. Man hat dann wirklich schon den Pulsader oder den Schlagader gesehen bei ihm. Klar, er ist in der Verantwortung für den Verein. Er ist dafür die Zahlen sicherlich, auch muss er irgendwo bürgen. Dass ihm das auf der Seele brennt, ist auch klar. Aber gestern ein würdiger Rahmen, wie gesagt, war echt schöne Veranstaltung.
Mir würde ja ein sehr guter Anlass einfallen, wo die dann wieder singen können.
Ah, ja.
Singen wir alle mit.
Genau. Singen wir alle mit.
Auf irgendeinem höher gelegenen Balkon irgendwo in der Stadt vermutlich. Wäre so eine.
Ja, Das wäre doch ein richtig schöner Anlass, wo alle gemeinsam nochmal singen können. Wird kein Weihnachtssingen, sondern dann ein Mai singen, aber auch nicht so schlecht. Nehmen wir mit. In diesem Sinne, Werner, dann wünschen wir uns alle genau das fürs kommende Jahr und allen Energiefans schöne Weihnachten, der Mannschaft schöne Weihnachten, dem gesamten Club schöne Weihnachten und würden uns freuen, wenn wir dann im nächsten Jahr hier an der Stelle wieder mit dabei sind. Und wenn wir im nächsten Jahr nur Siege besprechen müssen, hätte ich auch nichts dagegen.
Absolut. Also von mir auch schöne Weihnachten. Ich hoffe, unsere ja fast schon treuen Fans, also wenn man mal so auf die Klickzahlen guckt, halten es aus ohne uns jetzt so die 3-4 Wochen. Ja, wie gesagt, jetzt in den nächsten Wochen erstmal kein Podcast. Aber dann sind wir wieder da und dann hoffentlich nur mit positiven Nachrichten aus dem Stadion von Energie. Aus Potsdam, ja, gibt viel zu tun für die Leute drumherum. Wir bereden das und wir bohren mit dem Finger.
Genau. Von mir auch nochmal frohe, besinnliche Weihnachtszeit. Alle auch mal ein bisschen runterschalten, mal runter vom Pulsschlag der dritten Liga. Alle mal wieder auf Familienmodus schalten. Einfach mal schön zusammensitzen, freuen, dass alle gesund sind. Vergesst diese ganze Geschenkeflut. Ich bin da überhaupt kein Freund von. Seid alle froh, dass ihr gesund seid, dass ihr zusammensitzen könnt. Schöne Zeit verbringen. Und wir werden sicherlich zum ersten Spieltag reingehen mit unserem Sandroer Dreieck. Und wenn es große Verpflichtungen gibt mit Tolga, dann werden wir es natürlich im Podcast vorziehen und eine Extrasendung machen. Das versprechen wir euch, da gehen wir rein ins aktuelle Geschehen. Aber schöne Zeit euch allen, schöne Auszeit, kommt gut ins neue Jahr und wir hören uns, sehen uns. Und in diesem Sinne vom Sandroer Dreieck, nur Energie.
Nur Energie.
Nur Energie.